Letztes Wochenende habe ich mit Marianne ihre Mutter im Pflegeheim besucht, im Siegerland. Und wir kamen, weil wir relativ gut durch den Verkehr gekommen waren, in die Nachmittagszeit in eine Adventsfeier. So eine kleine Wohngruppe in der zweiten Etage hatten sich versammelt und es waren, ich glaube, 8 oder 9 Frauen und eine Dame, die die Moderation hat, die saßen in einem schön geschmückten Zimmer. Und die Dame, die die Moderation hatte, die fing an mit einem Weihnachtsquiz. Ich dachte, ist ja hochinteressant, da komme ich ja gerade richtig, sehr schön, Weihnachtsquiz, da bin ich vielleicht ganz gut. Aber dann ging die Frage an die Herrschaften, die da waren: Was gehört in einen Christstollen? Das war eine falsche Frage, kann ich nichts mit anfangen. Aber da merkte man schon, so langsam fingen die Gehirnzellen wieder an und so weiter. Dann kam dann also alles Mögliche zusammen. Ob das alles da reingehörte, weiß ich bis heute nicht. Aber die nächste Frage war: Die silbernen Streifen, die früher immer am Weihnachtsbaum hingen, wie man die denn nennt? Und dann die nächste Frage war: Ein beliebtes Getränk am Weihnachtsmarkt. Alles so Fragen, dachte ich, die nicht was Richtiges, Interessantes fragen. Zum Beispiel, wie waren die Namen von die Namen von die Eltern von Josef? Das wäre doch mal interessant gewesen. Wer weiß es? Steht so nicht in der Bibel, muss man in die Apokryphen reingucken. Joachim und Anna, ja, also wer klar wissen. Oder die liturgische Frage: Was muss man am vierten Advent, wenn man in der katholischen Kirche als Priester ist, für ein liturgisches Farbgewand haben, so eine Strola? Wie muss die aussehen? In der tiefen Bedeutung hätte ich auch nicht gewusst, aber wäre interessant gewesen: Violett, weil das soll die Farbe der Buße und des Fastens bedeuten. Na gut, nicht? Oder ich hätte mal gefragt: Wann gab es den ersten Herrnhuter Stern? 1887 oder wann wurde der Adventskranz erfunden im Rauen Haus? Wäre die Antwort gewesen: in Hamburg. Aber dachte, was viel wesentlicher wäre, wenn in diesen Weihnachtsquiz sich die Herrlichkeit Gottes gelagert hätte. Ich habe dann abends im Bett gelegen und manchmal habe ich so Tagträume, wo ich mir was Wunderschönes vorstelle, was Gott tun könnte. Und dann habe ich gedacht, egal was in den Christstollen reingehört oder wie viel Zacken der Herrnhuter Stern hat oder welche Farbe das liturgische Gewand haben sollte, was wäre, wenn die Herrlichkeit Gottes käme in dieses Altenheim hinein, dann wäre doch auf einmal alles ganz anders. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja genauso wie bei mir. Ich wünsche mir das ja auch immer im Gottesdienst, dass dann alles ganz anders ist. Und ich ringe danach, wie kann sich das verändern, dass ich die Gegenwart Gottes wirklich lagern kann? Und habe gedacht, naja, vielleicht muss ich in die Seelsorge vom Herrn Jesus gehen, damit ich dann lerne, dass ich diesen Raum habe in meinem Herzen. Und dafür ist Advent ja da, dass ich mich öffnen kann. Und ich habe gedacht, ich lege heute zum vierten Advent die Markusstelle entsprechend mal aus. Seelsorge Gottes im Advent. Seelsorge an den Jüngern nach Markus 9, Vers 30 bis 37 zum vierten Advent. Ich lese. Und sie gingen von dort weg. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da war gerade ein spektakulärer Exorzismus gelaufen. Und er wollte nicht, dass sie gingen davon weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, so ganz intim jetzt nur. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Ich habe das ja, glaube ich, auch als Text hier. Warum gebe ich mir hier so Mühe? So könnt ihr das ja mitlesen, nicht? Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und dann geht's weiter. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allem und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Natürlich große Frage, was hat das mit der Seelsorge im ersten Advent zu tun? Ich will das mal versuchen zu buchstabieren. Also, erster Teil, Adventgottesdienst Teil 1, Seelsorge, Einladung zur Umkehr. Es ist interessant, Jesus spricht mit seinen Jüngern so ganz intim über sein Leiden und über seine Auferstehung. Wir haben das leichter, wir schauen das ja durch die Geschichte zurück. Wir wissen, das ist alles schon geschehen. Wunderbar, gelobt sei der Herr. Aber ich stelle in der Vorweihnachtszeit fest, glaube ich das wirklich? Oder sah ich das Kreuz im Mittelpunkt, wunderbar. Aber bin ich wirklich auch bereit zu glauben, dass er auferstanden ist und dass ich mit ihm leben will? Und dann stelle ich fest, ja, ich halte das für möglich, aber die Sorgen im Alltag überlagern diese Gewissheit immer wieder. Und verhindern, dass ich damit wirklich erwarte, dass seine Herrlichkeit sich lagert. Ich bin wie die Jünger genauso unterwegs und die Jünger haben wenig davon verstanden. Stattdessen fangen sie an, unterwegs zu diskutieren, wer der Größte sei. Ach, dachte ich, da bin ich ja auch wieder in dem Boot drin. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch über die politischen Situationen aufregt. Ich nenne mal so ein paar Stichworte. Erdogan. Johnson. Oh, Trump. Und ich könnte jetzt Name über Name und je nach politischer Ansicht würden wir feststellen, wir würden uns innerlich ereifern und sagen, diese Idioten, na, wir würden es vielleicht vorsichtiger formulieren, nicht? Weil wir sind ja fromm. Aber mit jedem Mal, wo ich das sage und wo ich das einsortiere und wo ich nicht sage, das haben die falsch gemacht, da ist die Unwahrheit gesagt worden, sondern wo ich die in die Tonne haue, sage ich, ich bin größer, ich bin stärker, ich bin eigentlich der Clevere. Die sollten mich mal dran lassen. Ich könnte damit weitergehen in mein Privatleben hinein. Ja, es fällt mir schwer zuzugeben, aber meine Frau meint immer, sie hätte recht. Und es nützt gar nichts, wenn ich ihr permanent den Bibeltext vorlese, die Frau sei untertan dem Manne. Versteht ihr? Und dann merke ich, es pumpt sich bei mir in bestimmten Lebenssituationen was auf, wo ich Recht haben will, wo ich derjenige bin, der im Vordergrund steht. Das ist genau das Gleiche wie die Jünger. Die unterhalten sich darüber und machen, wer will die Macht haben. Und man sieht in ganz vielen Gemeinden, die sich zerlegen, es zerlegt sich über Machtstrukturen. Wer hat Recht? Sogar Religionskriege sind da ausgefochten worden. Wenn du in die früheren Jahrhunderte der Kirchengeschichte hineinsteigst, da haben die selbst Armeen gegeneinander aufgefahren, um Recht zu haben. Ich lese in dieser Geschichte, wie Jesus seine Jünger mit hineinnimmt in ein ganz intimes Reden hinein, um die Machtfrage zu klären, um sie zur Umkehr zu bewegen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir lernen, unser Ego zurückzunehmen und wieder anfangen zu glauben, dass er wirklich gekommen ist, dass er wirklich wiederkommt, das heißt Ankunft, und dass ich sage, unter diese Herrschaft will ich mich demütigen. So habe ich beim Vorbereiten gedacht, was sage ich euch, das wisst ihr ja sowieso alle. Aber zwischen dem Wissen und zwischen dem Leben ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn es darum geht, wer Recht behalten will, dann bin das ich erstmal die Frage. Und ich denke, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben wollen, dann müssen wir wieder diese Hoffnung haben, dass er wirklich auferstanden ist und dass er lebt und dass er kommt und dass er hier Wohnung haben will. Wenn ich diese Sicht nicht mehr habe, bin ich immer nur auf meine Befindlichkeit geprägt. Das heißt unterm Strich, dass ich Recht habe. Ist dem einen oder anderen von uns älteren Geschwistern aufgefallen, dass wir bisher kein Weihnachtslied gesungen haben? Jedenfalls kein klassisches von 1600 so viel. Ja, ist irgendwie komisch. Ist meine Befindlichkeit, nicht? Ist denn Gott im Lobpreis geehrt worden hier? Ja oder nein? Ich fand das so stark, dass heute mal eine gewisse Masse hier vorne gestanden hat. Und ich wünsche mir, dass hier noch demnächst mal ein Bassgitarrist sitzt. Bum, bum, bum. Ja, versteht ihr? Und dass wir hier noch eine zweite Gitarre, vielleicht eine E-Gitarre haben, dass wir hier nicht nur eine Querflöte, die ab und zu mal auftaucht. Ich will jetzt keinen angucken, nicht? Aber dass hier vorne vielleicht 20 Leute stehen und jeder, der unten sitzt, sagt, ach, da möchte ich auch dabei sein. Versteht ihr? Hier muss was anderes bei uns geschehen, dass wir wirklich sagen, der König aller Könige ist heute hier. Und glaube ich es wirklich, dass er auferstanden ist und lebt und dass ich in die Position hineinkommen soll, ihm zu begegnen. Und das heißt, ich muss mein Herz in die Umkehr wieder leiten. Advent. Jesus macht das hier in der Seelsorge ganz, ganz lieb. Er stellt ja seine Person in seinem Wort in den Vordergrund. Hier habe ich das mal so aus dem Philipperbrief aufgeschrieben. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Merkt ihr, ich brauche das in der politischen Beurteilung, ich brauche es in der Beurteilung der Gemeinde, ich brauche es in der Beurteilung meiner Frau, dass ich wirklich an den Auferstandenen glaube, der gekommen ist, um mir zu dienen und mir damit ein Beispiel gesetzt hat. Ich würde gerne mit euch ein Weihnachtslied singen, das das widerspiegelt. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron. Und in dieser Zeit könnten wir uns seelsorgerlich vom Herrn Jesus an die Hand nehmen lassen und sagen, Advent fängt damit an, dass ich meine Machtstrukturen beiseite lege und sagen, du darfst alles mit mir machen, Herr Jesus. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron. Ich habe 6 Verse, das Paul-Gerhardt-Lied, der hat ja immer fast 100.000 Verse gemacht, aber ich habe nur 6 rausgesucht, damit wir einigermaßen mit Gottesdienst zeitlich unterwegs bleiben.
Lob Gott, der Christen alle gleich in seinem Mund, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß, wird ein Kind.
Singen. Es behandelt nochmal den ganzen Text, den wir gelesen haben, dass Jesus kommt und uns dient. Seelsorge. Und die Frage ist, wie macht er das? Er macht es mit einer guten Willkommenskultur. Ich mache jetzt nicht so lange, wir singen jetzt gleich noch eins hinterher. Ihr könnt einfach in petto bleiben. Willkommenskultur. Jesus nimmt ein Kind. Und das muss man sich ja wirklich vorstellen. Du hast die 12 Jünger, die gerade noch über Machtstrukturen diskutiert haben, die nicht verstanden haben, dass er leiden muss und dass er aufersteht. Und dann wird ein Kind genommen und Jesus holt es nicht nur rein, stellt es in ihre Mitte, sondern nimmt es wirklich in den Arm und herzt es. Was für ein Ding, dass das möglich ist, dass Jesus so kommt. Und ich dachte, das Erste, was ich dafür auslegen möchte, ist, genau so müssen wir ihn aufnehmen, den Sohn Gottes. Das hat ja was mit Weihnachten zu tun. Nicht Jesus, was gibst du mir, sondern Jesus, darf ich dich aufnehmen? Willkommenskultur. Dass uns alles im Gottesdienst nicht so wichtig ist, wie das Willkommen vom Herrn Jesus. Dass nichts im Weihnachten das überlagern kann, außer dass er wirklich in unsere Wohnung kommen kann. Willkommenskultur. Und ich dachte, dazu singen wir nochmal ein Weihnachtslied, dass das so ein klein wenig widerspiegelt, das davon handelt, wie soll ich dich empfangen, Jesus? Wie kann ich diese Willkommenskultur für dich schaffen? Seelsorge vom Herrn Jesus. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir?
Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Ziel. O
Vielen Dank, dass ihr auch da wieder so gut mitgesungen habt. Das erste Willkommen heißt in der Willkommenskultur, Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Ich sag's mal ein bisschen weit ausgeholt in der Auslegung, er stellt sich in die Mitte. Wenn Jesus nicht in der Mitte ist, ist alles umsonst. Aber es gibt die andere Willkommenskultur. Und die, denke ich mir, sollten wir uns genau nochmal ansehen. Es ist sehr interessant, dass bei den ganzen Macht- und Leitungsstrukturen, die die Jünger so durchdenken, keine Lehre vom fünffältigen Dienst vorkam. Keine Lehre von der Amtsverteilung in der Gemeinde. Er macht mit seinen 12 Jüngern keinen Gabentest. Er lädt sie nicht ein zum Prophetenseminar und er stellt ihnen auch kein Gemeindemodell vor. Es ist hochinteressant, wie das Reich Gottes hier dargestellt wird. In einer ganz einfachen, dramatischen Art, wo ich denke, Paul, ich brauche diese Seelsorge wieder ganz neu, damit sich deine Herrlichkeit lagern kann. Bei mir hat sich was verschoben. Jesus wird ganz praktisch das, was jeder für uns tun könnte, von uns tun könnte. Er nimmt ein Kind auf. Er nimmt ein Kind in den Arm. Und ich dachte, vielleicht ist das, was wir uns, da schreit auch so eins, nicht? Jetzt habe ich euch ja mal gesagt, ihr müsst unbedingt einen Bibelvers auswendig lernen. Wer weiß den noch? Also ihr könnt den Gottesdienst verlassen, das bringt gar nichts, dass man euch predigt. Johannes 1, Vers 12. Wer kann den auswendig? Mal ganz ehrlich, Hand hoch, wer kann denn auswendig? Johannes 1, Vers 12, 1, 2, 3, was ist mit euch los? Ihr kennt den Schlüsselvers in der Bibel für euch persönlich nicht. Ihr könnt Psalm 23 rauf und runter auswendig lernen, der ist viel wichtiger. Da steht, wie viele ihn aufnahmen, haben wir gerade gesungen, Herr Jesus, du sollst willkommen sein, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und jetzt stelle ich fest über die Jahre, dass es ganz viele Kinder Gottes gibt, die das nicht verstanden haben. Die haben mit Einsamkeit zu kämpfen. Die haben damit zu kämpfen, ich bin als Letzter übrig geblieben. Warum geschieht mir das alles? Ich habe mal wieder Mist gebaut. Ich bin überzeugt, dass hier im Raum ganz viele sitzen, die an diesem Punkt knabbern. Und spätestens dann, wenn der eine oder andere vorm Spiegel steht und dann feststellt, dass er eben nicht so perfekt geschaffen ist. Der guckt sich an und sagt, ich werde immer kugelförmiger, mir passt nichts mehr. Und schon plötzlich kommt alles Mögliche in deinem Leben hinein, was gar nicht mehr mit der Kindschaft zu tun hat. Deswegen ist diese Stelle so wichtig, dass Jesus die Kinder herausruft. Er ruft ein Kind und stellt ein Kind in die Mitte. Und jetzt bin ich mal bei Johannes 1, Vers 12. Er stellt dich in die Mitte und sagt, du musst angenommen und aufgenommen werden. Und er herzt dieses Kind. Er nimmt dieses Kind in den Arm. Und hier stelle ich fest, diese Seelsorge brauche ich. Ich bin oft so gefangen in der Sorgenwelt. Wo geht es hin? Da brauche ich gar nicht bei Klimakatastrophe anfangen. Das geht mit den Feiertagen an. Wie stark bin ich sorgengeprägt? Und wie wenig erlebe ich das, dass Jesus kommt, dich rausnimmt und in die Mitte stellt und sagt, hey, nicht nur so, ach Mann, die Brillenträger mag ich, sondern dass er gleichzeitig sagt, oh nein, jetzt eine Knuddeleinheit, die hast du unbedingt nötig, dass du weißt, du bist geliebt, du bist angenommen, keine Sorge dieser Welt. Ich habe ja mal vor längerer Zeit erzählt, so Weihnachtsfest bei uns zu Hause. Ich hatte im Oktober angefangen, schon Weihnachtsgeschenke zu sparen. Und jetzt wusste ich, es gab so eine Teekanne in Zwiebelmuster und so und eine Butterdose dazu. Und dann hatte ich mein Taschengeld im Oktober schon lange zurückgelegt, das wollte ich Mutter schenken. Und ich weiß noch, ich bin mit der Oma nach Kreuztal mit dem Bus gefahren und dann habe ich mein ganzes Geld rausgehauen und hatte kein Geld mehr für die Rückfahrt. Aber man hat ja eine Oma, ja, ist ja gut. So, aber dann war es das, dann kam der Heiligabend und bei uns war das immer so, bei den Weihnachtsbaum durfte niemand dran am Heiligabend, das war ein geschlossener Raum. Da waren alle Geschenke für uns verpackt und jetzt komme ich mit meinen Geschenken auf den Arm. Ich wollte meiner Mutter ja diese Butterdose und diese Kanne schenken, nicht? Zwiebelmuster. Wunderbar, jetzt war aber der feierliche Augenblick, jetzt geht die Tür auf und jetzt dürft man rein. Und ich stehe da mit der Sache auf dem Arm und laufe nach vorne und da macht es Knall und die Sache fällt runter und ist kaputt. Da war Weihnachten gelaufen. Aber da habe ich was gelernt. Dann kam meine Mutter und hat mich in den Arm genommen. Einfach in den Arm genommen. Da war was kaputt gegangen. Mein Geschenk, was ich bringen wollte, war kaputt gegangen. Mein Geschenk, was ich Jesus bringen wollte, ist kaputt gegangen. Auf dem Weg zu Weihnachten ist kaputt gegangen. Mein ganzes Innenleben, das, was ich ihm eigentlich bringen sollte, meine ganze Leidenschaft, das ist alles kaputt gegangen. Im Laufe des Tages, die Sorgen haben das alle kaputt gemacht. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, komm, ich stell dich in die Mitte. Ich nehme dich in den Arm. Du bist mir alles wert. In dem Moment spielt so eine Kanne keine Rolle mehr. Da fließt wesentlich mehr. Da fließen Tränen, aber da ist ein Trost ohne Ende. An viele Weihnachten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber wie die Kanne kaputt gegangen ist, das ist hängen geblieben. Und wie ich in den Arm genommen wurde. Merkt ihr, ich brauche diese Seelsorge vom Herrn Jesus, dass ich genommen werde und in den Mittelpunkt gestellt werde und Jesus mir sagt, Paul, du bist mir alles wert. Wie soll sich die Herrlichkeit Gottes lagern, wenn ich ihn nicht aufnehme, wenn ich mit meinem zerbrochenen Ich, mit meinen verpassten Gelegenheiten nicht zu ihm kommen kann und in den Arm genommen werden. Willkommenskultur geht aber noch weiter und dann kommen wir zum dritten Weihnachtslied. Könnt ihr noch sitzen an der Ecke? Ihr sitzt nicht so bequem. Willkommenskultur. Er nimmt mich in den Arm, das ist das ganz Persönliche. Nachdem ich ihn aufgenommen habe, nimmt er mich auf. Aber es gibt ja diese Willkommenskultur mit den geistlichen Kindern. Jesus ist mit seinen Jüngern in der Seelsorge, in der Adventsseelsorge, in meinem Bild zu bleiben. Er sagt, ihr müsst wieder lernen, die Schwachen aufzunehmen. Nur habe ich gedacht, wenn ich in unsere Gemeinde hineinschaue, ich bin so dankbar für euch, wie sehr ihr unsere Kinder annehmt. Wir haben ja hier einen Rudel und ihr hättet Freitag vor einer Woche da sein sollen, wie von Bad Hersfeld die Pakete verteilt worden sind. Oh Mann, ein Chaotenhaufen. Aber ich bin so dankbar, wenn ich unterwegs bin und muss manchmal ein Seminar über Randgruppen und so weiter halten, dann wollen die von mir hören und dann gebrauche ich euch als Beispiel und sage, ich bin in einer Gemeinde, die diese Kinder annimmt. Ich bin so dankbar für die Kinderdienste. Ehrlich, ihr seid die Heroes in der Gemeinde. Die Heroes, die sich jeden Sonntag da hineingeben und diesen Kindern was von der Güte und der Freundlichkeit Jesu erzählen und sie erstmal annehmen um Jesu willen. Mich fragt doch jetzt wirklich neulich mal, wie viel haben sich denn davon bekehrt? Ich sage, falsche Frage. Die Frage heißt, wie weit habt ihr sie im Jahr Namen Jesu annehmen können als einen liturgischen heiligen Gottesdienst? Es geht nicht darum, dass wir den Dienst machen, dass sie sich bekehren, sondern dass wir um Jesu Willen sie annehmen als einen Gottesdienst, der nicht sonntags morgens um 9:50 hier beginnt, sondern ein Gottesdienst, der im Laufe der Woche einfach da ist. Das sagt Jesus, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Was kann denn ein heiligerer Gottesdienst sein? Da steht nicht drauf, wenn das Kind sich dann bekehrt, dann erst wird dein Segen wirklich komplett sein. Es geht hier um ganz praktischen liturgischen Gottesdienst, ohne Weihrauch schwenken, nicht? So ist es mit den Randgruppen, sowas ist mit den Flüchtlingen. Sowas ist, und jetzt komme ich auf eine ganz einfache Ebene, sowas ist für uns wichtig, dass wir einander annehmen können. Ich habe vorhin mal so andeutungsweise gesagt, wie ist das mit den Einsamen? Und hier stelle ich fest, hier muss sich was verändern in unserer Art des Gottesdienstes. Wie kann das sein, dass in dieser Gemeinde irgendeiner einsam ist? Wie kann das sein, dass in dieser Stadt jemand einsam ist, wenn wir, ich glaube, wir müssen wieder kreativ werden, was aufzunehmen, uns wieder anzusehen. Jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück. Die Jünger diskutieren, wer der Größte ist. Und ich stelle fest, dass wenn ich mit dir über irgendeine Sache diskutiere, meine Meinung wichtig ist und ich ganz wenig gelernt habe, zuzuhören, den anderen zu sehen. Das sagt mir jemand, oh, ich habe so in meinem Oberschenkel, das zieht so. Anstatt zu sagen, Mann, wo hast du das, wo ist das passiert, wie geht es dir, sage ich, oh, das hatte ich auch mal. Das ist ein typisches Beispiel, wie du dich siehst. Typisches Beispiel. Und ich wünsche mir so, dass mit der Adventszeit, mit dieser Umkehr bei uns was passiert, dass wir wieder einen Blick für die Gesellschaft, für den Nächsten sehen, ohne zu sagen, wir können alles besser, wir sind besser, sondern dass wir fragen, was können wir tun, wie können wir uns beugen, um zu dienen. Ist der Unterschied klar? Ihr guckt alle so auf unendlich. Wartet ihr auf das dritte Weihnachtslied oder was? Wenn wir nicht an dieser Stelle anfangen, auf das Wort zu hören und zu sagen, hier muss ich wieder umkehren, mich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern ich muss entdecken, wie der andere ist, damit ich ihm dienen kann. Wie will ich ihm denn dienen, sonst bringe ich eine Oma über die Straße, die gar nicht rüber will. Sonst mache ich ein Sozialprogramm zur Hilfestellung der Gemeinde, damit sie groß wächst und so weiter. Nein, ich muss den anderen erst mal sehen und hinhören. Und ich dachte, ich gebe euch ein gutes Beispiel von der Basis von einem Weihnachtslied, das geschrieben wurde etwa so um 1800. Da gab es einen Mann, der wurde 1868 in Danzig geboren. Mit 10 musste er die Schule verlassen, um seinem Vater zu helfen in der Werkstatt. Er war Perückenmacher. Aber er war unheimlich wissensdurstig. Und mit 16 entdeckten das Leute und dann durfte er noch mal weiter lernen und kriegte schließlich ein Stipendium vom Stadtrat. Studierte Theologie in Halle und er kam dann schließlich nach Weimar, war mit Goethe unterwegs. 1813 starben 4 seiner Kinder an Typhus und Hunger. Das Elend in diesen Jahren war sehr groß, weil Weimar hatte 6000 Einwohner und 1806 kam Napoleon mit 60.000 Soldaten nach Weimar, die versorgt werden mussten. Interessante Zeiten, nicht? Das ist ein bisschen anders, das war Flüchtlingswelle pur. Die haben nicht gewartet, bis sie das Essen bekamen, sondern die haben sich das selbst geholt. Es wurde geplündert, gemordet und so weiter. Und dann schließlich gewann ja das Königsheer die Oberhand. Napoleon hat verloren und dann war Weimar eine verwüstete Stadt mit ganz vielen Kriegsweisen. Und was macht dieser Mann? Er fängt an, in sein eigenes Haus 30 Waisenkinder aufzunehmen. 30 Waisenkinder. Und man sagte über ihn, er hat nie so viel Geld gehabt, um all die Mäuler satt zu machen. Er wurde schließlich gekündigt in der Wohnung, weil dem Vermieter 30 Kinder plus die Familie zu viel waren. Er bekam dann ein weiteres Haus, aber von ihm wird gesagt, er hatte 3 Schlüssel in seinem Zimmer. Der erste Schlüssel war für den Brotschrank, der zweite Schlüssel für den Kleiderschrank und der dritte für den Himmelsschlüssel. Und er hat dann gesagt, sobald der letzte nicht mehr schließt, klappt es mit den beiden anderen auch nicht mehr. Und für seine Kinder hat er ein Lied geschrieben, das wir alle kennen. Und das singen wir jetzt noch. Und dann sage ich euch, wie der Mann mit Namen heißt.
Du seliger Gnade.
Lied mir hinterher, jedenfalls, was mir jetzt spontan nicht mehr einfällt. Aber nur zu zeigen, in welche Situation das hineinkam. Nicht nur die 60.000 Armeeangehörigen, die mitversorgt werden mussten, sondern nachdem er die ersten Kinder aufgenommen hatte, gab es 1815 den großen Vulkanausbruch in Indonesien. Die Folge war eine große Hungersnot, die kleine sogenannte Eiszeit mit Schnee und Missernten im Sommer 1816. In dieser Zeit nahm er Kinder um Kinder auf. Mehr als 500 Kindern gab er ein Zuhause. Zwei seiner weiteren Kinder starben in dieser Zeit. Von seinen 10 Kindern haben nur 2 ihn überlebt. Und dann schreibt ein Mann, o du Fröhliche, o du Selige. Und sein Kollege, jetzt muss ich den Namen wieder gucken, den habe ich mir jetzt nicht so gemerkt. Der eine war Johannes Daniel Falk, der die erste Strophe geschrieben hat. Und die zweite und dritte Heinrich Holzschuber. Aber was löste das Ganze aus? Hier wurden Kinder aufgenommen um Jesu Willen. Hier hat jemand das praktisch gemacht. Und dann hat ein Herr Wiechern davon gehört, der in Hamburg das Rauerhaus gegründet hat. 1833 nahm er dort Kinder auf, nahm Bedürftige auf und nahm dieses Lied, O du Fröhliche, 1844 in sein Liederbuch, unsere Lieder, auf. Und weil seine Kinder so auf Weihnachten gefiebert hat, hat er den Adventskranz erfunden. Und zwar nicht mit 4 Kerzen, sondern für jeden Tag eine. Ein riesen Wagenrad. Und da wurden Kerzen aufgestellt. Was will ich damit sagen? Wenn wir anfangen, uns selbst zu erniedrigen, den Nächsten wiederzusehen, wenn wir in die Seelsorge vom Herrn Jesus einsteigen, ihn aufnehmen und er uns lieb haben kann, dann können wir uns voreinander beugen und das wird Geschichte machen. Vielleicht entdeckst du nur deinen Nachbarn. Vielleicht bist du derjenige, wie Miriam, der ständig am Telefon hängt, um irgendjemanden zu ermutigen und sagen, ach, ich sage Miriam, ich weiß schon, was du sagen willst, aber dann sagst du, du musst das nochmal hören. Verstehe, wenn ich wieder anfange, den Nächsten zu entdecken, aber hier stelle ich fest, ich bin ganz anders unterwegs. Ich bin am Organisieren, am Machen und ich bin noch nicht mal bereit, Zeit zu verschenken. Was könnte passieren, wenn der Herr Jesus uns heute nähme und sagt, 4. Advent heißt Umkehr. Umkehr wieder auf das Wesentliche. Paul, ich möchte dich ganz neu in den Arm nehmen, dass du ganz neu verstehst, was Weihnachten bedeutet. Du bist wichtig. Ich stelle dich für mich in den Mittelpunkt. Und dann sagt er, okay, und jetzt lern von mir. Beug du dich, denn ich bin von Herzen demütig. Mach nicht einen auf Größeres, sondern fang an, wieder zuzuhören, den anderen zu sehen. Und vielleicht das Beste, was du verschenken kannst überhaupt, ist Zeit. Was könnte passieren, wenn du Jesus Zeit geben würdest, deinem Nächsten Zeit geben würdest, ohne dass du eine Gegenleistung willst? Derzeit sind unsere Verhältnisse in Deutschland noch relativ gut. Aber die Bibel sagt, in der letzten Zeit wird die Liebe in den Herzen der Menschen erkalten. Und ich habe mich entschieden, sagen, ich will das nicht. Ich möchte lernen, ein Diener Jesu Christi zu sein. Und das hat nichts mit Herrschen zu tun, sondern mit sich beugen und den anderen hochheben. Ich will mich nicht ärgern über Trump und Co., sondern ich will vielleicht meine Hände falten und für ihn beten, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Was wäre das für ein Zeugnis? Ich will mich nicht überheben über denjenigen oder diejenigen, die ich so im Laufe eines Tages treffe, sondern ich möchte wieder lernen zuzuhören und nicht meine Meinung dominieren zu lassen, weil sonst kann ich ja nicht dienen. Und vielleicht schenkt mir der Herr Jesus dann die 4. Strophe von O du Fröhliche, aber so weit bin ich noch nicht. in der Seelsorge beim Herrn Jesus. Er möchte mit seiner Herrlichkeit kommen. Er möchte sich hier lagern, dass vielleicht keine Predigt mehr notwendig ist, sondern dass wir mit ihm zusammenkommen können. Was könnte passieren? Ich möchte mit uns beten. Vielleicht klingt es jetzt egoistisch, wenn ich mich in den Mittelpunkt stelle und sage, Herr Jesus, ich möchte wieder in deinen Arm laufen. Ich bin ein Getriebener. Ich rede von der Weihnachtszeit, von deiner Kraft, von deiner Auferstehung und mich holen immer die Sorgen um die Dinge dieser Welt wieder ein. Da ist die Diskussion bei mir im Herzen um die Klimakatastrophe oder wie man die besser regeln könnte, wichtiger wie deine Gegenwart. Herr Jesus, ich gebe zu, dass ich den anderen, den Nächsten zu wenig sehe. Ich gebe zu, dass ich so wenig bereit bin, ihn in mein Innerstes einzuladen. Es fängt mit meiner Familie an, geht über die Gemeinde bis hin in diese Welt. Herr Jesus, nimm du uns wieder in den Arm. Jesus, so wie du das mit Johannes Daniel Falk gemacht hast, den du getröstet hast und hast ihn zum Segen gesetzt für viele. Lehr mich wieder quer zu denken und dein Jesuswort ernst zu nehmen und im Advent umzusetzen. Lehre mich wieder, die Nöte dieser Zeit wirklich zu entdecken, die auf deinem Herzen sind. Lehre mich, die Herrschaftsstruktur und meinen eingefahrenen Lebensstil zu entmachten. Lehre mich, deine Wege zu entdecken, Herr Jesus. Dass Weihnachten ein Fest zu deiner Ehre wird. Amen.